Ja, Karfreitag, Ostern, altbekannte Geschichten aus der Bibel. Für uns Pastoren immer wieder eine Herausforderung, etwas Neues zu bringen oder das wieder zu bringen, so dass es nochmal berührt. Und ich bin froh, muss ich euch nicht berühren, sondern ist es Gott selber, der euch Herzen berührt und bewegen tut. Und das ist auch mein Wunsch für heute Morgen, dass das passieren darf, dass du neu bewegt, berührt wirst von unserem himmlischen Vater. Ich habe die Predigt überschrieben, der Andi hat es gesagt, mit dem Mann am Kreuz, unseren Sündenbock. Und er hat sich mit der Frage geschlossen, was ist denn das für ein barbarischer, für einen blutrünstigen Gott? Das fragen sich auch viele von unseren Zeitgenossen, die jetzt nicht da sitzen, die das Wochenende nicht geniessen, zum Ausschlafen oder zum in Stau stehen am Gotthard. Aber ich behaupte, der ein oder andere Christ kann das auch nicht ganz einordnen oder nur schwer einordnen, was an Karfreitag passiert ist. Ich will jetzt nicht, dass wir mit Jesus Mitleid haben, sondern dass wir verstehen, was an Karfreitag passiert ist. Und aus dem Verstehen heraus können wir dann wiederum über Gott staunen. Lasst uns auf den Weg gehen. Zuerst möchte ich einen kleinen Überblick machen mit euch. Heute wieder mal der Flipchart dabei. Wenn wir da irgendwie so eine Timeline haben, so eine Zeitachse, und wir befinden uns da, heute, im 2018. Das ist mal unser Startpunkt, unser Ausgangspunkt. Und ich möchte euch heute mitnehmen, Menschheitsgeschichte anzuschauen. Und zwar aber ganz bestimmte Punkte. Ich möchte hier einen Halt machen. Das ist etwa, was ist das? Um das Jahr 30 nach Christus. Dann möchte ich mit euch hier Halt machen. Und da. Da ist der Versöhnungstag, der grosse Versöhnungstag, Yom Kippur, etwa 1300 vor Christus. Und dann möchte ich wirklich noch ganz am Anfang der Bibel mit euch und schauen einfach Anfang, was da war. Und dann am Schluss machen wir noch ein. Ja, das kann man jetzt nicht lesen, meine Kleinschrift, ich weiss. Aber ich möchte mit euch noch in die Zukunft schauen. Das ist so ein bisschen das, was uns oder euch heute Morgen erwartet tut auf dem Zielstrahl. Yom Kippur, vielleicht noch ganz geschwind zwei Texte dazu. Das ist der grosse Versöhnungstag, der, wo alljährlich stattgefunden hat, der, wo uns im dritten Buch Mose beschrieben wird. Genau, und ganz am Anfang, da reden wir von Adam und Eva. Ich möchte einfach ein paar Punkte rauspicken. Also es sind nicht irgendwie unwillkürliche Punkte, die ich da rausgenommen habe, sondern ich meinte, die helfen im Ganzen hinein zu verstehen, was Jesus an Karfreitag für uns tun hat. Rollen wir das Feld von hinten auf. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Adam und Eva an. Genau. Ganz am Anfang hat Gott uns Menschen geschaffen, dich und mich geschaffen, zum Beziehung mit ihm zu haben. Es war das Normalste der Welt, dass Gott mit seinen Leuten spazieren ging. Dass er innige Gemeinschaft hatte, ganz nahe Gemeinschaft mit ihnen hatte. Austausch. Das Zusammensein war prägt von Liebe, von Achtung und von Vertrauen. Noch nichts von Sünde, von Fehlern, von Rebellion oder Auflehnung. Es war einfach sehr schön. Nichts ist zwischen Gott und den Menschen gestanden. Keine Heimlichkeiten, kein Misstrauen. Menschen haben das getan, was Gott gesagt hat. Tipptopp. Doch dann ist das Entscheidende passiert. Adam und Eva haben nicht mehr den Willen von Gott getan, sondern haben ihre eigenen Ideen durchgesetzt. Sie haben nicht mehr helfen, Gottes Plan zur Erfüllung zu bringen, sondern sie haben ihre eigenen Pläne verfolgt. Und das genau ist der Kern der Sünde, nämlich die Auflehnung gegen Gott. Wir haben ungetrübte Gemeinschaft am Anfang, dann die egoistischen Plan und jetzt kommt die Sünde ins Spiel. Die Auflehnung gegen Gott, er meint es nicht gut mit mir, er tut irgendwie Sachen mir vorenthalten. Ich muss selber für mich schauen. Und wenn wir von Sünde reden, dann reden wir nicht in erster Linie und primär davon, von Lügen oder Betrug oder von bösen Taten. Wenn wir von Sünde reden, dann reden wir davon, dass wir Menschen uns gegen Gott auflehnen. Das ist die eigentliche Bedeutung von Sünde. Und alles andere ist im zweiten Rang, also die Auswirkung davon. Wenn wir uns nicht mehr auf Gott fokussieren, dann ist es irgendetwas anderes. Irgendetwas nimmt den Platz ein. Und dort können wir uns nachher verrennen, dort können wir Gott wirklich dann aus dem Fokus verlieren. Wenn wir Gott ausklammern, dann kommt es nicht gut. Und wenn wir uns dann vielleicht noch, auch noch wenig mit Gott beschäftigen, dann so, wie wir es für gut halten und uns mit Gott möchten. Wir verfolgen unsere eigenen Ideen. Und was ist die Folge daraus heraus, aus dieser Sünde? Der Apostel Paulus beschreibt es im Römerbrief, im Brief an die Römer, den er geschrieben hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich finde das noch verrückt formuliert. Der Lohn, das ist ja eine Belohnung, das ist etwas, das ich überkomme, das ich zu gut habe. Also, wenn ich an Lohn denke, dann denke ich an etwas Positives. Dann denke ich an, ja, es ist jetzt der Lohn reingekommen. Es ist, oder? Es hat geschält auf dem Kösschen. Auf dem Konto. Und da schreibt der Paulus, der Lohn, die Belohnung für die Sünde ist der Tod. Die einen sehen es gar nicht so gut. He? So. Der Lohn von der Sünde ist der Tod. Und spannend ist, schon damals hat Gott die Rettung angekündigt. Bereits im dritten Kapitel der Bibel lesen wir, wie Gott nach dem Scheitern von der Beziehung zwischen den Menschen und ihm und zwischen den Menschen und der Schlange gesagt hat, es kommt einer, wo dir, Schlange, wird den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Fersen beißen. Und was ich auch ganz einen spannenden Aspekt, ist mir in der Vorbereitung nochmal bewusst worden, aufgegangen ist, schon zu dieser Zeit, das ist jetzt einfach eine Annahme, hat ein unschuldiges Tier müsse geopfert werden für die Fehler von Adam und Eva. Wie komme ich darauf? 1. Mose 3,21 heisst es, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Haben die das Gefühl, die Tierfälle sind einfach vom Himmel oben runtergeflogen oder im Garten rumgelegen? Ich meinte, da ist ein Tier zumindest tot worden. Geopfert worden, weiss ich nicht, aber es hat, ich gehe davon aus, dass da ein Tier geschlachtet worden ist und aus dem Fell heraus hat Gott nachher dann Kleider gemacht für Adam und Eva. Also schon da hat jemand stellvertretend für Adam und Eva müssen einspringen. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir gehen an den nächsten Punkt an, 1300 vor Christus. Wir kommen zum Yom Kippur, der Versöhnungstag. Etwa 1300 vor Christus hat Gott den Auftrag gegeben, so einen Versöhnungstag zu halten. Für alle unbekannten, unbewussten Sünden, die das Volk tun hat. Im dritten Buch Mose können wir das im Detail nachlesen. Das Kapitel ist so ein bisschen das Zentralste vom Alten Testament, so die Versöhnung zwischen Gott und uns Menschen, die da immer in einer Form zum Ausdruck kommt, wo man einiges daraus herausnehmen könnte. Er hat zu der höchsten und gehört heute noch zu der höchsten und heiligsten Feiertag der Juden. Das Volk Israel hat im Alten Testament oder später dann im Tempel hat Gott immer dort gewohnt, in den Stiftshütten oder im Tempel. Und sowohl in den Stiftshütten als auch im Tempel hat es einen besonders heiligen Raum gegeben. Dort, wo die Bundeslade aufbewahrt war, dort war die Präsenz Gottes, das Allerheiligste. Dort hat niemand rein dürfen. Und wenn jemand reingegangen ist, einfach so, dann ist er gestorben. Unerlaubtes Betreten von Gottes Gegenwart. Weil Heiligkeit von Gott und Sündhaftigkeit von uns Menschen miteinander, das geht nicht zusammen. Einzig einmal im Jahr hat der Hohepriester ins Allerheiligste rein dürfen, eben an dem Yom Kippur, an dem Versöhnungstag. Er hat weisse Kleider abgelegt, hat sich selber zuerst müssen reinigen, bevor er da den Dienst hat können tun. Und nachher hat er dann zwei fehlerlose 1A Geissenböcke müssen auswählen. Ein Geissenbock, wenn er vielleicht da war, und hat da sein Amt müssen walten als Hohepriester. Er hat da fürs Volk hat er ein Opfer gebracht. Und mit diesem Blut ist er dann ins Allerheiligste reingegangen, um die Sünden der Israeliten um Vergebung zu bitten. Und er hatte zwei Geissenböcke gehabt. Der eine ist geopfert worden und vom anderen heisst es da nachher im dritten Buch Mose 16, Vers 20 und 2, bis 22, wenn Aaron so das Allerheiligste, das Zelt Gottes und den Altar gereinigt hat, soll er den lebenden Ziegenbock holen. Er soll ihm die beiden Hände auf den Kopf legen und alle Verfehlungen und alle Schuld der Israeliten über ihn bekennen. Auf diese Weise soll er dem Ziegenbock die Sünden der Israeliten auferlegen. Dann soll er den Ziegenbock von einem für diese Aufgabe auserwählten Mann in die Wüste bringen lassen. Und wenn der Mann den Ziegenbock in die Wüste freigelassen hat, soll der Bock die Sünden des Volkes in das Ödland tragen. Also es sind zwei Geissenböcke. Der eine ist gebraucht worden zum Schlachten, zum Opfern, und der andere ist effektiv der Sündenbock gewesen. Oder? Wir kennen das, die Begrifflichkeit. Wer ist der Sündenbock? Sicher irgendjemand, der wahrscheinlich nicht schuldig ist. Irgendeiner, in der Schule vielleicht, ein Mitschüler, der nicht so schlau ist oder wenn du noch nicht so gut ist. Irgendeiner ist immer der Sündenbock. Irgendjemand muss die Schuld sein. Auf jemanden, der die Schuld abschieben kann. Genau das passiert da. Und man kennt ja den Ausdruck, in die Wüste schicken. Ich schicke dich in die Wüste. Ja, was passiert in der Wüste? Der Sündenbock ist nach einem Elend verändert, verhungert, verdurstet. Er ist dort gestorben. Stellvertretend. Und die Israeliten haben genau gewusst, sie brauchen die Versöhnung mit Gott. Es war ihnen bewusst gewesen, dass da ein heiliger und mächtiger Gott ist und dass die Beziehung zu ihm aufgrund der Sünde zerbrochen ist. Und in dieser Haltung haben sie den Versöhnungstag begangen und haben ihre Schuld können loswerden. Wir brauchen Versöhnung mit Gott, auch wir, genau. Der Sündenbock oder der Geissenbock, wenn er da ist, er ist eben verdurstet, verhungert, er ist irgendwo liegen geblieben. Geier haben sich dann wahrscheinlich über ihn hergemacht. Tierquälerei, wie man heute sagen. Und da kommt dann eben schon die Frage auf, ist das nicht irgendwie barbarisch, was da für Riten abgehalten werden? Ist das nicht irgendwie ein blutrünstiger Gott, der da, da angenommen wird? Meint es Gott wirklich gut? Ist unser Gott vielleicht ein böser Gott? Es mag vielleicht auf den ersten Moment so erscheinen, aber es ist genau nicht so. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Wir Menschen sind es, die so viel Blut vergiessen tun, ohne Ende. Es ist nicht Gott, sondern wir Menschen, die so viel Blut vergiessen. Und er ist ein gnädiger und ein barmherziger Gott. Er schafft eine stellvertretende Lösung. Denn eigentlich müssten wir Menschen ja, müsstest du und ich, die Verantwortung übernehmen für das, was wir verbockt haben. Für das, wo wir gegen Gott rebelliert haben. Für dort, wo wir uns aufgelehnt haben. Für dort, wo wir unsere eigenen Pläne umgesetzt haben. Für dort, wo wir egoistisch gehandelt haben und Gott ausklammert haben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir müssten das erleiden. Wir müssten das eigentlich auf uns nehmen. Und wenn jetzt Gott das wirklich von jedem Einzelnen von uns würde fordern, Das wäre barbarisch, das wäre blutrünstig. Aber er stellt dem Volk Israel trotzdem eine stellvertretende Lösung zur Verfügung. Und das ist den Israeliten immer wieder deutlich vor Augen gewesen, dass sie das brauchen. Und wenn wir nachher in der Geschichte von Gott mit uns Menschen weitergehen, dann kommen wir zum Kreuz und dem Tod von Jesus Christus. Und da wird klar oder ersichtlich, dass der Versöhnungstag schon ein Vorbote war auf die Kreuzigung nachher oder auf das Sterben von Jesus Christus selber. Es wird im Hebräer beschrieben, es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken die Sünden wegnehmen kann. Also mit dem Versöhnungstag ist noch keine Gerechtigkeit geschaffen worden. Aber es ist ein Bild auf Jesus hin, wo der wahre Sündenbock ist. Der grosse Versöhnungstag, der jährlich zelebriert worden ist, ist zu wenig. Unglaublich, Gott möchte mehr. Und zwar in zwei Richtungen. Er will nicht nur, dass sein Volk rein und sauber vor ihm steht. Er will, dass alle Menschen in die Beziehung, wie es ganz am Anfang war, mit ihm hineinkommen. Das ist sein Ziel, dass alle Menschen, nicht nur sein Volk, in die Gemeinschaft hineinfinden dürfen. Und er will, dass die Versöhnung nicht nur alljährlich wieder neu hergestellt ein Zustand ist, sondern dass es sozusagen ein Dauerzustand ist. Wir müssen heutzutage nicht warten, bis Karfreitag ist. Und am Karfreitag haben wir dann die grosse Lehre und dürfen zum Kreuz gehen und alles bekennen, was wir falsch gemacht haben. Jedes Mal, wenn du merkst, jetzt ist dir etwas misslungen, jetzt hast du Gott irgendwie enttäuscht oder einen Fehler gemacht, kannst du zu ihm beten. Kannst du sagen, es tut mir leid, bitte vergib du mir das. Das hat man, können wir heute jederzeit machen. Und darum ist das Höchste, das Erstaunlichste, das Verrückteste und das Unvorstellbare passiert, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, am Kreuz auf Golgatha, für deine und für meine Fehler, für deine und meine Rebellion und Auflehnung gestorben ist. Gott hat wieder einen Weg gesucht, um uns Menschen mit ihm in Beziehung zu bekommen. Und dass wir nicht alle umgebracht werden müssen. Er macht sich selber zum Sündenbock. Unter uns Menschen ist es meistens so, dass man widerwillig zum Sündenbock wird. Man meldet sich nicht freiwillig. Ich will Sündenbock sein. Aber Jesus geht den Weg freiwillig, um uns vor dem Gericht zu retten. Und wenn wir sagen, dass Jesus am Kreuz, dass im Kreuzestod von Jesus Christus die Liebe zu uns zum Ausdruck kommt, ist das unseren Mitmenschen meistens unverständlich. Wie kann in einem Kreuz, in so einem grauenvollen Tod, wie kann da Liebe drin sein? Aber ich glaube, jetzt erkennen wir etwas von seiner Liebe. Er ist zu dem Sündenbock geworden, stellvertretend, was ich eigentlich hätte müssen. Jesus trägt nicht seine eigene Schuld am Kreuz, sondern unsere. Er ist der Sündenbock, auf dem wir unsere Sünden abladen können. Er ist das wahre und das fehlerlose Lamm. Und das bringt uns zum Propheten Jesaja, der da bereits vorausgesagt hat: Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Durch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Der Jesaja in einer Sicht, wo er in Zukunft hatte. Und der Johannes, der Täufer, wo er am Taufen war, am Jordan, wo er Jesus sieht, was sagt er? Er sagt dann, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat sein Leben hingegeben und wir dürfen Frieden mit Gott haben. Unsere Beziehung mit Gott steht nicht mehr im Weg. Und als sichtbares Zeichen dafür, dass wir wieder freien Zugang zu Gott haben, ist der Tempelvorhang, der das Allerheiligste, die Gegenwart von Gott, mit allem anderen getrennt hat, zerrissen. Er war ein dicker Vorhang. Der konnte nicht einfach von Händen verrissen. Der konnte auch nicht irgendwie obendurch mit einer Schere mal ein bisschen anschnäpseln, dass es einfacher gegangen ist zum Verrissen. Nein, da war Gott am Werk. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Auch als sichtbares Zeichen, hey, der Zugang zu mir ist frei, er ist offen. Kommt zu mir. Es gibt nichts mehr Trennens da dazwischen. Und ich will noch einmal die Römerstelle nehmen und damit auch in die Zukunft schauen. Die wir vorhin angeschaut haben, Römer 6, Vers 23. Dort haben wir festgestellt, dass der Lohn der Sünde tot ist. Aber es geht noch eine weiter. Es heisst, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das ist die Perspektive, die wir haben. Ewiges Leben, ewige Gemeinschaft. Am Schluss, wie auch das ganz am Anfang war. Und der Weg in diesen Zustand, in die ewige himmlische Gemeinschaft, wo keine Tränen, wo kein Schmerz mehr wird sein, keine Schuld mehr wird sein, der geht über Jesus, über sein stellvertretendes Sterben für uns. Und das ist genial, das ist das, wo mir nochmal so wichtig wurde, ist eben auch von der ganzen Chronologie her zum Anschauen, wie es ursprünglich war, wie der Endzustand ist, was zwischen ihnen schon für Wege eingeleitet worden sind, mit dem Yom Kippur, mit dem Versöhnungstag, mit dem Karfreitag, wo Jesus für uns gestorben ist. Und wir stehen heute da. Wir stehen heute da, du hockst heute da und fragst dich, was bedeutet das für mich? Ich möchte dich herausfordern, da diese Frage ganz konkret nochmal nachzudenken. Was bedeutet das für mich? Lebe ich wirklich in dieser Beziehung, so wie es Jesus wünscht? Wie er mit dir möchte in Kontakt sein? Oder gibt es Sachen, die dich hindern? Die dich trennen in dieser Beziehung? Gibt es etwas, wo du sagst, der Punkt, das ist ein dunkler Fleck? Dann nimm den, bring ihn zu Gott, heb ihn im Mann, ruhm ihn aus und lass ihn dort. Und geh als befreiter Mensch wieder weiter. Das ist das, was Jesus wünscht für uns, dass wir als befreite Menschen können unterwegs sein können, als befreite Menschen die Beziehung mit ihm pflegen. Und wir werden heute Abend mal haben miteinander. Wir werden die Gaben dürfen zu uns nehmen. Wir dürfen uns daran erinnern, wo Jesus Abend mal eingesetzt hat. Mit dem Brot, mit dem Traubensaft. Und ich mache es so, ich prüfe mich vor denen an. Ich schaue, oder bevor noch mit Gott im Gespräch, ob es Punkte gibt, wo ich noch bereinigen muss. Und dann gibt es meistens das eine und das andere. Und ich mache dir Mut, das jetzt da zu tun, während wir das Lied vom Chor hören, vom Martalen. So dir überlegst, was ist es? Was möchtest du ausräumen? Was möchtest du mit Gott noch besprechen? Dass du ihm das sagst und nachher in aller Freude und Freiheit auch darfst du den Abend machen.